Liebe Schwestern, liebe Brüder, Sie haben sicher auch die Papstwahl verfolgt, die für mich ungewöhnlich ausführlich auf den verschiedenen Fernsehkanälen übertragen wurde. Am heutigen Sonntag des Guten Hirten liegt es nahe, auf diese Wahl des Oberhirten in Rom einzugehen. Es ist ja ungewöhnlich für eine demokratische Wahl, die Geheimhaltung des gesamten Wahlvorgangers, wie wir gesehen haben. Warum eigentlich? Dafür gibt es für mich nur eine plausible Erklärung. In unserem Kirchenverständnis spielt die Einmütigkeit eine große Rolle. Es mag ja immer mal Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Sichtweisen geben. Aber es sollte nie gespaltene Fraktionen geben, Uneinigkeit in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. So wird bei den Papstwahlen nicht erkennbar, wer für wen gestimmt hat und welche möglichen Seilschaften unter den Kardinälen, die es vielleicht gegeben hat oder gibt, oder ich weiß es nicht, bleibt ja zu vermuten, wo es Menschen gibt, gibt es auch Seilschaften. Die Abgabe der Wahlstimme, des Wahlzettels, wird unter Eid geleistet. Die Kardinäle müssen schwören, dass sie den Kandidaten gewählt haben, den sie nach Gottes Willen für den Richtigen halten. Also nicht der, der mir persönlich am meisten sympathisch ist, sondern es ist eine andere Betrachtungsweise. Gott soll seinen Kandidaten durchbringen bei dieser Wahl. Und nach der Auszählung der Wahlstimmen werden die Stimmzettel verbrannt in dem Ofen, der dann schwarzen oder weißen Rauch nach draußen bringt. Und zwar deswegen werden die verbrannt, damit man auch an der Handschrift später nicht erkennen kann, womöglich, wer hat hier für wen gestimmt. Wessen Stimmzettel das war. Lobbyarbeit wie in den zivilen Parlamenten ist nicht möglich, weil die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle von der Außenwelt abgeschottet sind. Und zwar so lange, bis es eine Zweidrittelmehrheit für einen Kandidaten gibt. Dann kommt weißer Rauch aus dem Schornstein. Der gewählte Kardinal wird danach gefragt, ob er die Wahl annimmt. Das ist wichtig, weil zur Wahl dieses hohen Amtes auch die persönliche Freiheit respektiert werden soll. Er kann ja auch die Wahl ablehnen. Es ist eben eine Wahl und kein Urteil, das man nicht ablehnen kann. Und danach geht der frisch gewählte Papst in die Sakristei der Sixtinischen Kapelle, in das sogenannte Zimmer der Tränen, heißt es traditionsgemäß. Hier muss der neue Papst erstmal damit klarkommen, dass er kein Privatleben mehr hat, keine 100 Tage Schonfrist und alle gewohnten Verbindungen zu seinem Leben als Bischof einer Diözese abbrechen muss. Er ist ab sofort der Hirte aller Katholiken in der ganzen Welt, der gesamten Herde Christi, und trägt deshalb eine schier unerträgliche Verantwortung. Seine wichtigste Aufgabe ist immer, die Einheit der Kirche zu bewahren und die Herde zusammenzuhalten. Das ist eine menschlich schier unmögliche Aufgabe bei so vielen Menschen, bei so vielen Strömungen, die es innerhalb der Kirche gibt, so viele Kulturen in den verschiedenen Ländern, so viele theologische Lager in den verschiedenen Universitäten, so viele Gefahren und Fehler, die die Kirche gemacht hat und leider auch künftig machen wird. Und so viele Enttäuschungen der Menschen über die Kirche, zu der wir sagen, dass es die heilige katholische Kirche ist, aber es sind noch nicht heilige katholische Menschen, die diese Kirche verantworten. Und schließlich ist es eine unmögliche Aufgabe, den vielen Erwartungen an ihn, den Papst, gerecht zu werden. Natürlich haben auch wir, wenn Sie die Medien verfolgt haben, haben alle möglichen Leute Erwartungen an den neuen Papst. Der eine sagt, er soll die Reformen vorantreiben, der andere soll mit Franziskus abschließen oder andere sagen, den Pfad von Franziskus weitergehen. Und es gibt eben immer ganz viele Erwartungen und den allen sollte er womöglich gerecht werden, aber das ist wohl nicht zu schaffen. Auch Jesus ist nicht allen Erwartungen gerecht geworden. Das muss man immer bedenken, dass auch Jesus viele seiner Jünger gefragt hat, wollt auch ihr weggehen, nachdem sie enttäuscht waren von diesem Messias, der gar nicht als Messias aufgetreten ist. Und während man in den deutschen Diözesen den Eindruck gewinnen kann, Unternehmensberatungsgesellschaften und Managementmethoden haben einen viel stärkeren Einfluss auf kirchliche Strukturen und Entscheidungen, zu befürchten ist, zu Lasten des evangeliumsgemäßen Auftrags, so muss ein Papst vor allen Dingen ein Mann des Gebetes sein, ein Sprachrohr des Heiligen Geistes. Aber nicht nur ein Sprachrohr, sondern er muss auch ein Ohr haben für die Menschen in aller Welt, besonders für die Armen und Entrechteten und Notleidenden. Und das konnten wir an Papst Franziskus sehr gut sehen, der den verschiedenen Nachrufen und Kommentaren zu seinem Leben durchweg gut weggekommen ist in der öffentlichen Meinung. Der neue Papst Leo XIV. Ist ein Ordensmann, ein Augustiner, wie es auch Franziskus war als Jesuit. Das ist nicht unerheblich, ein Ordensmann, denn Ordensleute sind geprägt vom Gelübde des Gehorsams, was sie irgendwann bei Eintritt in den Orden abgelegt haben, und vom Gelübde der Armut, was ganz wesentlich zum Ordensleben dazugehört und was auch einem Papst gut ansteht, diese Verpflichtung zur Armut auf das Notwendigste nur sich zu beschränken, was man als Mensch braucht, aber kein Prunk und Pomp. Wir werden sehen, wie Leo XIV. Diese Prägung in seinem Pontifikat durchscheinen lässt. Oberhirte der katholischen Kirche ist immer einer, der sein ganzes Leben aufs Spiel setzt, wenn es für das Wohl der Herde erforderlich ist. Das ist die Beschreibung Jesu, die er sich selbst gegeben hat als der gute Hirt, weil er auch physisch sein Leben hingegeben hat. Unsere Gesellschaft hierzulande braucht in ganz besonderer Weise einen guten Hirten. Gerade in unserem Land, dem Land der Reformation, ist es so. Die deutschen Reformerinnen und Reformer, die alles Mögliche von der Kirche fordern, haben oft einen sehr eingeengten Blick und nur eine deutsche Sichtweise gemäß unserer Kultur und unserer Vergangenheit. Aber das ist nicht repräsentativ für die ganze Kirche, die einen Papst im Blick haben muss. Ein Traum von dem verstorbenen Papst Franziskus ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Er sagte nämlich zu Beginn seines Pontifikats, er wünscht sich eine arme Kirche für die armen Menschen. Als er das sagte, wusste schon jeder, was das für ein Mammutprojekt ist. Vielleicht ist es ein Langzeitprojekt, an dem Papst Leo weiterarbeiten wird. Ich bin gespannt, welche Akzente Papst Leo XIV. Setzen wird. Auf jeden Fall wird er unser Gebet brauchen und unser Ohr, das auf den Hirten hört.